Private Label Journey. Finanzielle Freiheit, Amazon FBA und E-Commerce.
Ich bin Thomas.
Und ich bin Jill.
Und wir möchten dich inspirieren, unterrichten und fördern dich darin, deine Chance im E-Commerce zu ergreifen.
Bei uns lernst du von Anfang bis Ende, wie du mit der Hilfe von Amazon profitable Marken aufbaust.
Du wirst herausfinden, wie du dem Hamsterrad als Angestellter entkommst und finanzielle Freiheit erlangst.
Schritt für Schritt lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst.
Dieser Podcast wird gesponsert von SellerLogic. SellerLogic bietet Amazon-Händlern zwei smarte Tools, die das Leben erleichtern. Lost and Found von SellerLogic ist eine der ersten Lösungen, die eure FBA-Rückerstattungsansprüche vollautomatisch ermittelt und vorbereitet. So spart ihr nicht nur Zeit, sondern bekommt euer Geld schnell und einfach von Amazon zurück. Mit dem zweiten Tool, SellerLogic Repricer für Amazon, erzielt ihr immer den optimalen Preis für eure Produkte. Egal, ob ihr euren Preis stets der aktuellen Nachfrage anpassen oder generell eure Marge optimieren wollt. Mehr Informationen findet ihr auf sellerlogic.com.
Herzlich willkommen zum Private Label Journey Podcast. Hier ist Thomas und ich freue mich, mit dir heute ein paar Minuten über Amazon FBA zu reden. Ist schon eine Weile her, wird wieder mal Zeit, ein paar FBA-Dinge zu klären und ich freue mich sehr, dass wir das heute machen können. Ganz generell mache ich weniger Podcasts, wie ich gerne würde, weil ich das Gefühl habe, es bestehen wenig Fragen, die nicht schon geklärt sind, oder es sind entweder Leute, die haben keine Zeit zum Fragen, weil die so beschäftigt sind mit Vorwärtskommen, oder die anderen Leute, die getrauen sich nicht oder stecken irgendwo fest oder fragen auch nicht, weil sie einfach am Prokrastinieren sind. Gleichzeitig höre ich immer wieder den Wunsch, dass ich Interviews mache, und da brauche ich einfach auch ein bisschen Ideen oder nette Gäste oder coole Infos, und da kannst du mich auch gerne kontaktieren und da mache ich gerne auch Interviews rund ums Thema FBA, weil die meisten Leute haben deutlich mehr zu erzählen und sind nicht so Generalisten wie ich, sondern die sind spezialisiert auf irgendein Thema, und dann werden diese Podcasts sehr, sehr spannend. Zum Thema Prokrastinieren möchte ich noch etwas sagen. Und zwar geht es mir oftmals so, dass ich weniger erreiche, wie ich gerne hätte, dass ich ein bisschen faul bin, nicht vorwärts komme, nicht arbeiten muss. Und das hat irgendwie damit zu tun, dass ich nicht super ehrgeizig bin, wenn es darüber hinausgeht, was meine Bedürfnisse sind. Also ich habe ein gutes Einkommen, ich habe einen easy Job, ich habe irgendwie, es macht alles Spaß, es ist alles gut, aber dann fehlt so irgendwie die Motivation. Je besser, dass es läuft, desto weniger Motivation habe ich. Und das kann gut sein, dass das bei dir nicht so ist, aber für die Leute, die das gleiche Problem haben, möchte ich da einfach noch etwas sagen. Und zwar, da habe ich neulich in einem Podcast gehört, eigentlich die Frage am Morgen, wenn du anfängst zu arbeiten oder wenn du aufstehst oder wenn du irgendetwas machst, dann fragt man sich so, who needs you on the A-game today? Also wer braucht dich absolut Performance, deine absolute Performance heute? Und das ist natürlich deine Familie, deine Kinder, deine Freunde, keine Ahnung, deine Frau. Aber das sind ganz viele andere. Das sind vielleicht Arbeitskollegen, das sind irgendwie Mastermind-Freunde, das sind Lieferanten, das sind Familien vielleicht in China oder in Afrika oder irgendwo, wo halt dich brauchen, und was du der Welt bringst, das brauchen die. Und das ist so, wenn man sich so vorstellt, man kann einfach quasi seinen Lohn verdienen, gut davon leben, auf seinem bequemen Polster sitzen und so langsam vorwärts kommen, dann ist das ja schön und gut. Aber wenn man denkt, wie viele Hunderte, wenn nicht Tausende von Leuten, dass man beeinflussen kann, positiv beeinflussen kann, und sei das nur indem, dass irgendwo ein neuer Job entsteht, der fair bezahlt ist und irgendwie, wo sich die Leute drum kümmern oder irgend so etwas Ähnliches. Immer wenn ich mir diese Frage stelle, who needs me on my A-game today, dann bin ich viel motivierter, weil dann ist das so, es geht nicht mehr um mich, sondern es geht mehr um alles andere drumherum. Und dann weiß ich, ich muss vorwärts kommen, ich muss diese Projekte aufbauen, wo ich dran bin, weil da habe ich eine Vision und ein Ziel und da will ich hin. Das mal nur so vorweg, nicht sehr FBA-lastig, aber wenn du mal nicht vorwärts kommst, dann frag dich doch einfach, wer braucht dich heute, ohne das zu wissen, aber wer braucht dich und wie kommst du dann weiter? Ja, dann möchte ich ein paar einfach FBA-Fragen durchgehen und die meisten davon kommen aus der Schweizer Gruppe, die sind zum Teil nicht ganz so beantwortet, wie die Fragen gestellt sind, aber muss so sein, weil sonst passt es nicht. Was ich sagen wollte vorweg, ist, dass sehr viele Dinge man nicht wissen muss, sondern nur wissen muss, dass es funktioniert. Also ich habe so ein bisschen Angst, dass die Leute FBA vermeiden, weil sie das Gefühl haben, es ist zu kompliziert. Aber beispielsweise Logistik und Zollabwicklung und so weiter, all die Dinge, die weiß ich auch nicht bis ins letzte Detail, sondern da habe ich jeweils einen Spezialisten, der das macht. Und in vielen Fällen musst du einfach gar nicht alles so genau wissen, sondern du musst einfach nur wissen, mehr oder weniger, wie es geht und dass es geht. Und das reicht dann total, um deine Projekte vorwärts zu bringen. Und wenn du das Gefühl hast, oh, das ist so kompliziert, da brauchst du so und so viel Vorwissen, das stimmt halt nicht, weil du kannst dir das Wissen immer holen von externen Partnern. Du musst nicht wissen, wie man eine Spiegelreflexkamera bedient. Das macht der Fotograf und so weiter. Also du verstehst, was ich meine. Alles klar, dann zu den Fragen. Die erste Frage ist, was ist anders aktuell wegen Corona und der ganzen Pandemie, in Anführungszeichen, Geschichte? Ich kann natürlich primär für den amerikanischen Markt reden und da gibt es gewisse Dinge, die zu beachten sind in der Logistik. Also die Logistik ist langsamer wie sonst, die Logistik ist deutlich teurer wie sonst, also teurer als im Q4. Normalerweise. Und auch das Einbuchen bei Amazon ist deutlich langsamer. Das geht manchmal einfach 5 oder 10 Tage länger, ohne dass irgendwas passiert. Also man muss da sicher in der Logistik aufpassen. Auf der anderen Seite muss man auch wissen, dass sehr viel mehr Volumen im Markt ist, dass viel gekauft wird, dass die Preise dementsprechend auch steigen. Also ich verlange mehr für meine Produkte wie zur gleichen Zeit vor einem Jahr. Und das hat dann wiederum den Nachteil oder die Konsequenz, dass du mehr bestellen musst, dass die Logistik wieder langsamer ist und so weiter. Also es hat sich nicht so viel verändert. Amazon macht ein bisschen knapp mit dem Warenlager. Das sind sie aber immer schon dran. Das ist nichts Neues, dass man einfach nicht beliebig viel einschicken kann oder so. Ich kann teilweise nur 200-300 Units einsenden und wenn die weg sind, dann 600 und dann 2000 oder so, aber nicht direkt 2000. Das ist in den USA noch so und sonst hat sich nicht so viel verändert. Einfach es läuft alles ein bisschen langsamer und ein bisschen mühsamer. Aber sonst ist Corona eigentlich für E-Commerce nicht so ein Problem. Dann die nächste Frage, soll ich einen Kurs buchen? Bin ich dann schneller? Und meine Antwort ist dann ein bisschen so, jein. Ich habe ja früher auch Kurse verkauft oder verkaufe auch aktuell noch kleine Kurse, aber ich habe das Gefühl, dass mit Kurskaufen keine Probleme gelöst werden. Ich würde jedem empfehlen, eine Mastermind zu finden und sich mit Leuten auszutauschen und regelmäßig da dran zu sein. Das, wenn du nicht in einer Mastermind bist, dann such dir erst eine Mastermind, bevor du einen Kurs kaufst. Das ist viel wichtiger, weil du dann den Austausch hast mit Leuten. Und ich habe ja früher eben 2-3 Jahre lang einen Kurs verkauft und der Kurs ist halt nur so gut, wie die Community darin aktiv ist. Also wie diese Leute, die den Kurs geben, auch wirklich da sind und wirklich helfen. Und natürlich auch, wie kompetent die sind, das ist ganz klar. Aber bei Kursen ist immer so ein bisschen das Problem, dass man irgendwelche Videos und Unterlagen durcharbeiten sollte. Das kann man genauso gut im Internet machen, dass die teilweise dann noch veralteter sind wie im Internet und dass es einen Haufen Geld kostet. Besonders Kurse da draußen, die mehrere tausend Euro kosten, die würde ich niemandem empfehlen. Das ist einfach kann man schon machen. Meiner Meinung nach ist das einfach die Energie nicht wert. Grundsätzlich muss man die Erfahrungen selber machen und man muss vom Schritt, ich möchte gerne, zum Schritt, ich tue, kommen. Und da braucht es nicht unbedingt einen Kurs. Da hilft eine Mastermind genauso gut. Aktuell mache ich auch nur noch Workshops hier in Aarau, weil ich dann die Leute sehe und die Leute quasi eine Art Verpflichtung ein bisschen nehmen kann, wo ich dann das Gefühl habe, da passiert was, weil die sehen, es funktioniert, die sehen, wie ich das mache und die kann ich dann, mit denen kann ich dann auch in Kontakt bleiben und das ist so ein bisschen persönlicher. Aber einfach da Tausende von Leuten über irgendwelche Kursunterlagen zu senden. Das kann man machen für die Basics, aber ich würde nicht allzu viel dafür bezahlen. Also ich mache auch mal einen Udemy-Kurs, wo ich sage, hey, ich will jetzt Pinterest, die Basics wissen, da gibt es 2-3 Stunden Pinterest-Kurs, ich gucke mir das mal an und gut ist. Aber dann geht es nur darum, um die Basics, um einen Überblick zu bekommen. Für das ist ein Kurs gut, aber danach wird sowieso alles sehr, sehr spezifisch und alles, was nicht irgendwie Übersicht gewinnen ist, da bringt ein Kurs relativ wenig. Genau, die nächste Frage, was sind die 3 größten Fehler und wie verhindert man diese? Und solche Fragen sind schwierig zu beantworten, weil das ist natürlich total individuell. Man kann die 3 Fehler nicht so irgendwie platzieren und das sind die Fehler und diese sind weniger wichtig oder wie auch immer. Ich habe trotzdem mal 3 Dinge aufgeschrieben, was ich als größte Probleme oder Fehler sehe. Und Nummer 1 ist mit Abstand Charakter und Wille. Weil das größte Problem ist oder der größte Fehler ist einfach, die Leute haben eine falsche Erwartungshaltung, die Leute haben zu wenig Wille, haben zu wenig Druck, zu wenig Not oder zu wenig Passion, da hinzugehen, wo es braucht. Und Charakter und Wille ist eigentlich das, was ich versuche, auch ein bisschen in dieser Schweizer Gruppe, auch in der deutschen Gruppe natürlich, aber primär braucht es einfach diesen Enthusiasmus, dieser Wille, dieser Drang, da hinzukommen. Und das ist wichtiger als alles andere. Und dann diese technischen Sachen oder so sind weniger wichtig. Das zweite, was ich mir aufgeschrieben habe, ein großer Fehler, ist, alles richtig machen zu wollen. Weil gefühlt sind 90% der Leute viel zu langsam. Man muss Fehler machen, Fehler passieren immer. Und je früher die Fehler kommen, desto schneller lernt man und desto schneller kommt man vorwärts. Und es gibt nicht wenig Leute, die sind halt einfach ein halbes Jahr irgendetwas am Rumbasteln und am Perfektionieren, bis es dann vielleicht mal auf den Markt kommt und vielleicht mal ein paar Dinge verkauft. Aber bis dann ist der Markt völlig anders, vielleicht funktioniert es überhaupt nicht so. Man muss einfach mal Gas geben und nicht alles richtig machen wollen. Einfach mal Mut zur Lücke, vorwärts und Gas geben. Und das ist ein Riesenfehler, den die meisten Leute machen. Und dann der dritte Punkt, den ich hier noch habe, ist, die Zahlen nicht zu respektieren. Wenn die Zahlen nicht funktionieren, wenn die Marge zu klein ist, und da muss man halt auch mit anderen Leuten reden, und gerade wenn man in einem Mastermind ist oder so, geht das viel besser, wie wenn in einem Kurs irgendwas steht, wo man halt mit den Leuten spricht und sagt, hey, was sind die Zahlen, was muss ich für eine Marge haben, dass es am Schluss noch nach Steuern und was weiß ich auch noch was übrig bleibt. Das muss man respektieren, da kann man nicht einfach drumherum und man kann nicht einfach sagen, ja, PPC ist dann günstig oder was weiß ich, irgendwie. Die Zahlen, die müssen genau sein und da muss man nicht zu salopp sein oder, ja, soll ich sagen. Genau, also das sind so die 3 wichtigsten Dinge oder Fehler oder Sachen rund um FBA, die mir jetzt auffallen und die sind gar nicht unbedingt so FBA-spezifisch. Weil diese 3 Dinge, Charakter und Wille, alles richtig machen und Zahlen nicht respektieren, kannst du auf irgendwas anwenden. Und trotzdem sind das die 3 Dinge, die mir einfallen, die ich als essentiell halte für Amazon FBA-Seller. Und nur wenn du da auch dich drin übst, kommst du dann an dein Ziel. Ja, dann haben wir noch 2-3 kleinere Fragen und dann ist dieser Podcast schon auch wieder am Ende. Wenn ich viel mehr Fragen hätte, dann würde ich auch ja, all die Fragen beantworten. Also schick mir ruhig Fragen an thomas@privatelabeljourney.de, weil ich da keine Lust habe, irgendwelche Fragen zu erfinden, die dann niemand interessiert. Und darum beantworte ich jetzt noch die nächsten 2, 3 Fragen und dann ist dieser Podcast in 10, 20 Minuten auch schon wieder fertig. Wir reden kurz über Listing-Optimierung. Und eine Frage dazu ist, wie man die Conversion Rate eines Listings verbessern kann. Und das ist so ein bisschen ein breites Thema, wo ich nicht so viele Zahlen als Grundlage habe. Aber grundsätzlich mal ganz, ganz blöd gesagt, ist es wichtig für die Keywords zu ranken, wo dann auch gekauft wird. Und das hat, die Conversion Rate kann auf ein Keyword sehr viel besser sein als einem anderen und dann rankt man vielleicht einfach für die falschen Keywords. Also da muss man ein bisschen gucken, vielleicht sieht man das im PPC, für welche Keywords das man rankt und dann kann man sein Listing noch optimieren. Aber wenn man eine gute Conversion-Rate haben will, dann muss man für die Keywords ranken, wo dann auch gekauft wird. Dann ein besseres Produkt haben ist ein bisschen ein blödes Argument, aber wenn halt die Conversion Rate schlecht ist, dann kann es sein, dass dein Produkt schlecht ist oder schlecht dargestellt ist, dass deine Bilder nicht gut sind und da würde ich dir für die Conversion Rate sehr, sehr raten, Bild 2 und 3 zu optimieren. Ein bisschen auch noch Bild 1 vielleicht, aber Bild 1 ist mehr so, dass die Leute überhaupt aufs Listing kommen. Die Conversion Rate ist dann mehr Bild 2 und 3. Und da muss man halt einfach viel testen. Dann einen besseren Preis ist natürlich auch immer gut für die Conversion Rate und besseres Ranking. Und Ranking ist so ein bisschen nicht so intuitiv, dass das Ranking etwas an der Conversion Rate machen könnte, aber grundsätzlich sind die Käufer, die wenig überlegen, ob wenig vergleichen und dann die einfach gehen, oh, ich brauche irgendwie einen Schwamm. Zack, da ist der erste Schwamm, ich kaufe den. Ah, ich kaufe eine Zange. Zack, da ist die erste Zange, ich kaufe die. Die Leute, die nicht überlegen, was für Alternativen sie haben, die landen ja dann eigentlich immer auf den ersten paar Listings, weil das sind die ersten, die ranken und die haben auch eine bessere Conversion. Also das ist so ein bisschen, ja, nicht gerade ein Huhn-Ei-Problem, aber das ist so ein bisschen der Witz, dass du quasi je höher desto bist, desto bessere Conversion kannst du auch noch haben, weil da quasi die Leute sind, die sich's nicht überlegen, sondern die einfach kaufen. Auf Seite 7, wenn jemand da nach hinten geht und auf Seite 7 alle Produkte vergleicht, dann ist die Chance, dass er deins kauft, relativ klein. Genau. Natürlich gibt es auch andere Dinge wie Titel und Bullets und Reviews und so weiter, aber das ist alles irgendwie gefühlt minimal. Ich habe schon das Gefühl, dass vor allem für die richtigen Keywords ranken und die besseren Bilder am meisten ausmachen. Natürlich der Preis, absolut. Und das Wichtigste, wie man eine Conversion Rate verbessern kann, ist die Conversion Rate zu kennen und zu tracken. Und das ist, was die meisten Leute eben nicht genug machen. Man muss einfach wissen, ja, wie performt mein Listing in den letzten 30 oder 60 oder 90 Tagen. Und wie ist denn das an Weihnachten? Performt es dann besser? Weil dann weiß ich schon mal, wie viel das ich einkaufen muss. Also das ist so was dann in die ganze Optimierung kommt. Und die ganze Listing-Optimierung, die hat ja eben diesen Aspekt, wie man eine Conversion Rate verbessert. Und sie hat natürlich auch den Aspekt, wie man den Traffic aufs Listing verbessert. Und das ist primär Titel, Reviews und Main Image, weil das sehen ja die Leute in den Suchresultaten, bevor sie dann kommen. Also man hat da bei der Listing-Optimierung eigentlich nur diese 2 Dinge zu tun. Zu gucken, dass die Leute konvertieren, da haben wir drüber gesprochen, und zu gucken, dass die Leute aufs Listing kommen. Und da musst du halt auch wieder das Main Image testen und Keywords auch testen. Und eben aus PPC kannst du auch teilweise rauslesen, welche das gut konvertieren und die sind vielleicht dann relativ vorne im Titel sehr sinnvoll. Also das macht durchaus was aus, wenn du die wichtigsten 3, 4 Keywords nimmst, welches von den 3 dann das erste ist. Sagen wir haben Vogelhaus, Vogelfütterstation und irgendwie Vogel füttern, keine Ahnung was. Und dann macht's halt, die Reihenfolge macht dann halt sehr viel aus. Die Leute lesen dann die ersten 2, 3 Worte und klicken da drauf. Also Listing-Optimierung ist eigentlich nur Traffic-Optimierung und Conversion-Optimierung. Natürlich dann im Endeffekt am Schluss dann auch noch Maximize Profit. Also du brauchst natürlich nicht nur viel Traffic und eine hohe Conversion, sondern du brauchst einen Preis, wo dann dein Daily Profit maximiert ist und das langfristig gesehen. Und das ist natürlich auch ein Stück von der Listing-Optimierung. Ja, dann ist eine Frage zur Kostenkalkulation, zur Produktkalkulation, und das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil da wird fast schon ein Business daraus gemacht, wie man dann die Kalkulation, die Produktkosten oder wie man das dann alles berechnen soll. Und das Schwierige dran ist, man will ja die Marge am Schluss wissen, wie viel Gewinn kann man machen. Und das weiß man nicht, weil man den Verkaufspreis nicht kennt. Und weil, wenn du sagst, du kennst deinen Verkaufspreis, dann hast du gelogen, weil der Verkaufspreis, der ist halt nicht fix, sondern der richtet sich dran, wie gut du verkaufst. Und wenn du mehr verlangen kannst, dann geht der Verkaufspreis hoch. Und wenn du halt nicht so viel verlangen kannst, geht der runter. Also wenn du sagst, ich verkaufe für 19,99, dann ist das meiner Meinung nach gelogen, weil du verkaufst halt da, wo es Sinn macht. Und das weißt du erst mit der Zeit und mit der Saisonalität und in der Nische drin bist und so weiter. Also die Kostenkalkulation oder die Produktkalkulation ist sehr, sehr schwierig, weil du den Verkaufspreis nicht kennst. Und ansonsten geht es natürlich darum, wie viel muss man dann rechnen für irgendwie Retouren und wie viel muss man rechnen für Taxen und für irgendwie Amazon, keine Ahnung was, Gebühr und so weiter. Und da bin ich halt auch sehr, sehr salopp oder sehr, sehr ungenau und sage einfach, Einkauf plus Versand mal 5 ist ungefähr eine Zahl, die du haben musst. Also wenn $4 das Produkt, $1 das Shipment, dann, also pro Produkt, dann musst du es für 25 verkaufen. Und ob das dann am Schluss aufgeht, das siehst du dann, wenn du den Preis erreicht hast. Vielleicht verkaufst du dann für 19 oder für 29, das weißt du gar noch nicht. Und das ist ein bisschen die Fehlannahme, die ganze Rechnerei von meiner Sicht her total unnötig macht. Da kannst du stundenlang rumrechnen und dich gut dabei fühlen, aber es hat halt einfach keinen Sinn, weil du nicht weißt, was dein Verkaufspreis am Ende ist. Und natürlich musst du dann überlegen, was die Firma für eine Kostenkalkulation hat, was dein Büro kostet, dein neuer Computer, den du brauchst und all die Millionen Dinge, die da reingehören. Aber von der Erfahrung her in den USA sage ich Faktor 4 bis Faktor 6. In Deutschland würde ich eher sagen Faktor 5 bis Faktor 6, weil da noch diese 20% Mehrwertsteuer abgezogen werden. Da ist es ein bisschen knapper. Deutschland hat natürlich den Vorteil, dass es Euro ist, dass man manchmal mit dem Wechselkurs Dollar-Euro noch ein bisschen Luft kriegt, aber so würde ich ungefähr rechnen. Und dann kannst du eigentlich nur mal anfangen und probieren, und am Schluss musst du einfach schauen, dass du möglichst viel Marge hast. Und ich kann es dir sagen, wenn das Produkt Faktor 8 oder 9 oder 10 Marge hat, dann spielt die Musik, dann macht's Freude, dann kommt wirklich ein Cashflow rein. Wenn du halt Faktor 3,5 oder 4 hast, dann drehst du dich eigentlich mehr im Kreis. Und dann hast du immer mal wieder ein paar hundert Euro übrig und dann wächst du halt langsam, aber dann wirst du nicht genug schnell groß. Also muss auch mal was dabei sein, was so richtig abgeht und richtig gute Margen hat. Und aktuell ist das durchaus auch möglich bei der ganzen Preishos, also bei den ganzen hohen Preisen, die halt zurzeit herrschen wegen den Corona-Sachen. Zollkosten musst du einrechnen, alles, da gibt's viele eben so kleinere Posten, die da halt reinkommen. Das war so das Wichtigste für diese Fragerunde heute. Von meiner Sicht aus ist wichtig, dass du dir sehr gut überlegst, was du willst, und dann konsequent daran arbeitest. Und das ist ein bisschen dieser Punkt, wo ich sage, Charakter und Wille, das ist einfach das A und O. Und ich habe das Gefühl, die Leute, die ich jetzt kennengelernt habe in den letzten 5 bis 7 Jahren, wenn der Charakter und der Wille stimmt, das muss nicht unbedingt FBA sein, aber dann das funktioniert, egal was die machen, das funktioniert, weil da ist der Wille da, da ist der Charakter im Sinne von, da lässt man sich nicht rechts und links ablenken, da zieht man Dinge durch, da ist man bereit, sich einzusetzen. Und das ist jetzt leichter gesagt als getan, aber es ist grundsätzlich so eine Entscheidung, die man halt treffen muss. Will man es bequem haben jetzt oder will man es bequem haben später? Und es macht ganz viel Spaß, da vorwärts zu kommen und irgendwie was zu bewegen. Und deshalb meine Empfehlung, einfach gut überlegen, was du willst und dann konsequent dran arbeiten. Und dann musst du dir nicht überlegen, funktioniert FBA oder nicht, weil andere Leute machen das ja auch erfolgreich. Und da musst du auch nicht zu viel in der Facebook-Gruppe rumhängen und irgendwie Leuten zuhören, die irgendwie kritisch sind oder so. Da musst du einfach die Scheuklappen nach vorne tun und rechts und links ein bisschen ignorieren und einfach deinen Weg gehen und dann kommt das gut. Einfacher gesagt als getan, ist mir auch bewusst. Ich bin auch ständig an mir am Arbeiten. Das ist einfach nötig, das macht aber auch Spaß und das motiviert. Und ich hoffe, ich kann mich bald mal wieder mit einem Podcast melden. Ich habe ein, zwei Leute, die ich interviewen möchte. Da geht es ein bisschen, bis die Termine kommen. Ich möchte ein, zwei Solocasts machen, aber schick mir doch Fragen, schick mir doch irgendwie Gastvorschläge oder so, dann kann ich echt ein bisschen mehr Content produzieren. Besten Dank, ich wünsche dir eine gute Woche, mach's gut, tschüss,
bye-bye. Dieser Podcast wurde von SellerLogic gesponsert. Erfahrt jetzt auf sellerlogic.com, wie ihr mithilfe von Lost and Found eure FBA-Rückerstattung einfach beantragt und wie euch der SellerLogic Repricer für Amazon im Tagesgeschäft unterstützen kann.